SWR 2 Tandem
mit Bernd Lechler. Hallo. Und wir reden heute über Schmerzen, chronische Schmerzen. Und zwar mit Samira Pezeshkian, die Medizinerin ist und zugleich selbst Schmerzpatientin seit vielen Jahren, in denen sie sich gezwungenermaßen ausführlich mit dem Phänomen Schmerz befasst und auch viel darüber gelernt hat. Zum Beispiel, wer die Komplizen des Schmerzes sind und wie man den Schmerzen einen Brief schreibt, was nämlich sehr hilfreich sein kann. Hallo, Frau Pezeshkian.
Hallo.
Hi. Sie sagen, eine chronische Krankheit, das ist wie ein Mitbewohner mit unbefristetem Mietvertrag, den man sich aber nicht ausgesucht hat. Wie geht's Ihrer kleinen WG denn dieser Tage?
Ja, also auf jeden Fall definitiv besser als vor 3 Jahren. Es lässt sich viel besser kohabitieren, als es sich vorher getan hat. Die Mitbewohner sind um einiges ruhiger und angenehmer geworden. Also man merkt sogar häufig gar nicht, dass sie noch da sind. Ich würde behaupten, hin und wieder aus dem Nichts meldet sich dann einer und spielt die Musik in seinem Zimmer ein bisschen lauter, als er eigentlich soll. Und man merkt, dass er doch da ist. Aber eigentlich im Großen und Ganzen sind die Mitbewohner sehr, sehr viel angenehmer geworden.
Wir reden gleich noch drüber, wie der Weg dahin war. Aber wenn die Mitbewohner jetzt kommen, also wenn der Schmerz doch plötzlich wieder auftaucht, gehen Sie heute ganz anders damit um als kurz nach dem Einzug sozusagen? Was ist der wichtigste Unterschied?
Ich glaube, man lernt die Komplizen ein bisschen besser kennen. Man weiß, was sie brauchen und man lernt auch zu wissen, dass bestimmte Teile einfach emotional auch Angst ist und dass man sich auch mit der Angst beschäftigen muss und vielleicht gegenhalten muss. Vorher hatte man sich vielleicht Sorgen gemacht, dass es jetzt nicht weggeht und jetzt kann man es vielleicht ein bisschen besser differenzieren.
Und wenn das noch zu abstrakt geklungen hat, wir werden gleich konkreter. Was man über Schmerzen und über Krankheit wissen sollte, damit man besser damit umgehen kann, darüber reden wir in SWR 2 Tandem mit Samira Pezeshkian. Aber erzählen Sie erst mal, Frau Pezeshkian, vor gut 3 Jahren ging das los, einfach mit Bauchschmerzen, die sich nicht erklären konnten. Was waren das für Schmerzen und was haben Sie zuerst dagegen unternommen?
Also Anfang 2018 kamen meine neuen Mitbewohner, meine neuen Freunde, unerwünschten Freunde, das erste Mal zu Besuch. Also eine Bauchschmerzen nach dem Essen, nach jeder Mahlzeit, Übelkeit, der Schwindel, ein starker Gewichtsverlust von 15 Kilo hat sich eingeschlungen. Genau, und die Bauchschmerzen, die kamen, egal was ich aß, egal wie viel ich aß. Also es war auch nicht lebensmittelabhängig. Ja, und dann am Anfang denkt man sich natürlich, es ist eine Grippe, vielleicht hat man was Falsches gegessen, vielleicht ist es der Stress durch die Uni. Aber nachdem die Schmerzen dann wochenlang nicht besser geworden sind, sogar sich verschlimmerten, dann macht man sich natürlich schon Gedanken. Dann habe ich erstmal verschiedene Hausärzte aufgesucht und nach keinerlei Verbesserung langsam dann auch in Richtung der spezialisierten Gastroenterologen gesucht. Und ja, man hat sich dann natürlich Bluttests unterzogen, Gastroskopien, Darmspiegelungen, alles Mögliche. Man hat die Diät umgestellt, man hat Allergietests gemacht, alles einmal hoch und runter. Aber es gab keine Befunde. Also jeder Befund hieß dann immer, es war normal, es war alles in der medizinischen Fachsprache keine pathologischen Befunde.
Und war dann relativ schnell klar, wir finden nichts und es wird auch nicht mehr weggehen? Oder wie ordnet man sowas dann ein?
Naja, also als erstes sucht man ja dann weiter und man schaut und man sucht einen neuen Arzt auf und man guckt irgendwo anders wieder. Aber irgendwann manchmal sagt dann der eine Arzt, also ich weiß es nicht mehr, ich habe keine Lösung. Manche andere Ärzte wollten nicht so schnell aufgeben, die haben dann weitergesucht und man guckt dann nach den seltenen Sachen. Also am Anfang klappert man natürlich erstmal die ganz großen Dinge ab, also chronische Darmentzündungen, Gastritis, also die ganz normalen Sachen. Und dann mit der Zeit guckt man sich auch die selteneren Sachen an. Und dass da was Positives rauskommt, da ist natürlich die Chance immer ein bisschen geringer. Mhm. Und dass es nicht weggeht, das hätte halt am Anfang keiner geglaubt, aber mit der Zeit wird man natürlich auch nervöser und dann kommt die Ungewissheit ins Spiel und dann bekommt man schon Angst, dass es so ein lebenslanger Begleiter wird.
Haben Sie dann irgendwann eine Diagnose bekommen? Also ist irgendjemand dann mal draufgekommen, woher das stammt?
Also circa 1,5 Jahre später hat man gesagt, ich hätte ein Leaky Gut Syndrom, was zu Deutsch heißt, dass die Wand des Darms durchlässig sei und dass dadurch verschiedene Toxine, also auch Essensreste und so weiter, in die Blutbahn gelangen und immer eine Immunreaktion dort verursachen. Aber schlussendlich hat sich ja dann durch die richtige Diagnose gezeigt, dass das nur so eine Fehldiagnose auf dem Weg war. Genau, also man hat jetzt vor genau einem Jahr oder anderthalb Jahren erfahren, dass ich eine ganz seltene Erkrankung habe. Die nennt sich Dunbar-Syndrom beziehungsweise auf Englisch Median Arcuate Ligament Syndrome. Das heißt, dieses Syndrom haben nur 5 Menschen in 1 Million. Und da ist es so, dass wenn man sich die Aorta vorstellt, der eine Abgang, der den Magen mit Blut versorgt, der sogenannte Truncus Coeliacus, der ist durch außen von einem Ligament des Zwerchfells zerquetscht. Und dadurch habe ich, wenn ich nichts esse, gar keine Probleme. Aber sobald man isst, fehlt halt die Blutzufuhr zum Magen. Und die 50%, die man hat, die genügen halt nicht. Und dadurch kriegt man so ganz schlimme Schmerzen und so starke Schmerzen.
Sie kommen aus einer Familie von Psychiatern, Psychotherapeuten, Ärzten, von Ihrem Großvater Nosrat Pezeshkian werden wir noch reden. Wie hat denn dieses fachkundige Umfeld darauf reagiert, auf diesen Fall in der Familie?
Also anfangs hieß es, es ist bestimmt nur eine Gastroenteritis oder einfach ein Magen-Darm-Infekt. Und mit der Zeit hat man sich natürlich dann schon noch mehr Sorgen gemacht, auch dann durch den Gewichtsverlust und was ist es und was ist es nicht. Mein Vater und meine Schwester, beides auch Mediziner, sind da mit viel gelassener umgegangen. Also sie haben gesagt, es ist nichts Schlimmes, die großen Sachen wurden ja ausgeschlossen, also wird es schon okay sein. Und haben auch immer wieder die Psyche in Frage gestellt, könnte es nicht aber auch was Psychosomatisches sein? Und da habe ich immer nicht so ganz gut reagiert. Ich habe immer gesagt, das ist nichts Psychisches, das habe ich mir nicht ausgedacht. Auch wenn das nicht die ganze Frage war, aber so reagiert man ja häufig auf die Anfrage, dass es vielleicht psychosomatisch ist. Ja, und meine Mutter als Informatikerin fand die Antworten der Ärzte ungenügend und hat immer wieder weitergeguckt mit Dr. Google und auch auf andere Art und Weise hat sie immer wieder recherchiert und überlegt, könnte es das sein, könnte es dies sein.
Und wie hat die Erkrankung dann ihr Leben und ihren Alltag auch verändert? Konnten sie noch normal studieren?
Ja, also man findet natürlich dann Möglichkeiten, damit umzugehen. Einer meiner Möglichkeiten, ob das jetzt eine gute oder schlechte war, kann man sich fragen. Eine meiner Coping-Strategien war einfach weniger zu essen, weil ich wusste, wenn ich weniger esse, habe ich weniger Schmerzen. Aber auch das hat natürlich einen Einfluss. Man hat weniger Konzentration, man leidet natürlich viel an Übelkeit. Also es hat einen riesen Einfluss auf das Leben. Also ich habe ja vorher leistungsmäßig Sport gemacht, 4-5 Mal die Woche habe ich Tennis gespielt, relativ ambitioniert. Und das musste ich alles relativ schnell auch dann aufgeben.
Wie offen sind Sie denn damit umgegangen? Haben Sie auch an der Uni mit Kommilitoninnen oder Lehrkräften darüber gesprochen?
Ja, also ich glaube, es kommt immer darauf an, wer es war. Also man hatte so seinen Kreis und sein engeres Umfeld, die auf jeden Fall davon wussten. Und meine Familie natürlich, auch mein engster Freundeskreis wusste Bescheid. Und mit der Zeit haben die Leute es auch bemerkt. Erst hat man mich angesprochen, dass mein Gesicht so blass sei, mit der Zeit der Gewichtsverlust. Und dann auch einfach so nicht die Freude am Leben, aber einfach die Energie, die man vorher vielleicht versprüht hat, die hat sich natürlich immer reduziert mit der Zeit. Obwohl es eigentlich auch ein Thema ist, über das ich nicht so gern spreche. Das heißt, ich habe schon mit wenigen darüber gesprochen, wenn möglich. Beziehungsweise die Details wussten nicht so viele.
Sind Sie denn auch Leidensgenossen oder Leidensgenossinnen begegnet?
Auf jeden Fall. Ich war sogar überrascht, wie viele junge Menschen auch an chronischen Schmerzen leiden. Viele meiner Freunde auch, also das habe ich jetzt auch in der Forschung des Buches erst erfahren, dass jeder 5. unter 30 an chronischen Schmerzen leidet, was ja eine gewaltige Zahl ist. Und jeder 2. über 60. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem kleinen Anteil der Gesellschaft, sondern immer einem größer werdenden Teil leider.
Was hat das bedeutet in Ihrem Fall, diese chronischen Schmerzen? Also wie viele Stunden am Tag oder welcher Anteil Ihrer Zeit war bestimmt von diesen Schmerzen?
Also Anfang war es natürlich nur durchs Essen. Man hat nach den Mahlzeiten ein paar Stunden Schmerzen gehabt. Aber mit der Zeit kommen ja die Komplizen auch mehr ins Spiel. Und dann kommt die Schlaflosigkeit und man schläft schlechter, man isst weniger, man hat weniger Konzentration, man ist gereizter und dadurch mit der Zeit nimmt der Schmerz oder die Erkrankung immer ein größerer Teil des Ichs auch dann ein in dem Leben des Patienten und wird wirklich zum Mittelpunkt.
Fangen wir vielleicht ganz allgemein an, Frau Pezeshkian, so sind Sie ja auch in diese Materie eingestiegen. Was ist denn Schmerz? Was passiert da genau im Körper?
Da gibt es eine ganz, ganz spannende Theorie, das heißt die Gay-Couture-Theorie. Die wurde von 2 Forschern 1965 zu Papier gebracht und die nennt sich die Gay-Couture-Theorie. diese Theorie, die sagt, dass wenn man, also man stellt sich vor, wenn der Hammer den Finger des Menschen trifft, empfindet man ja Schmerz.
Allerdings.
Ja, aber wenn man dann anfängt, den Finger zu reiben, auch nur ganz leicht, dann reduziert sich ja der Schmerz. Und eine Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist, ist es dann in meinem Kopf oder warum habe ich dann weniger Schmerzen? Oder wenn ich Schmerzen hatte und eine Wärmeflasche draufgelegt habe, warum habe ich weniger Schmerzen? Und es ist nämlich so, das ist nicht in unserem Kopf, sondern man muss es sich so vorstellen wie so Sprintläufer. Also wenn der Hammer den Finger trifft, dann wird der Startschuss für diesen Sprintlauf abgegeben, eingeschaltet. Und der erste Schmerzfaser, der erste aufsteigende Schmerzfaser läuft los. Wenn ich jetzt aber, und das Ziel ist, zum Gehirn zu kommen, weil die Schmerzempfindung selbst nicht an der Hand, sondern erst im Gehirn passiert. Wenn ich jetzt aber anfange, meinen Finger zu reiben, das ist so wie, als würde ich einen zweiten Staffelläufer aktivieren, der auch dorthin rennt. Und meistens schafft er es, dem anderen Hindernisse in den Weg zu legen, sodass er überhaupt nicht zum Gehirn kommen kann.
Das heißt, die andere Empfindung reduziert tatsächlich den Schmerz, weil der es nicht mehr so uneingeschränkt zum Gehirn schafft. Man kriegt ja dann auch gesagt, konzentrier dich nicht drauf oder denk an was anderes. Mhm. Geht das überhaupt? Also kann man auch ohne Medikament den Schmerz reduzieren durch die Haltung, die man dazu einnimmt?
Genau, der Thalamus, der interpretiert ja den Schmerz und hierbei lässt er sich dann auch gerne von seinen guten Gefährten, dem Cortex, beraten. Und der hat einen Überblick über Erfahrungen des Schmerzgedächtnisses, die gegenwärtige Aufmerksamkeit und die Erwartung. Also wenn ich die Erwartung habe, dass ich viele Schmerzen haben werde, dann sind die Schmerzen auch meistens stärker, als wenn ich davon ausgehe, dass das nicht wehtun wird.
Hat Ihnen das Wissen über den Schmerz beim Aushalten geholfen?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, auch durch diese Gate-Control-Theorie lernt man ja auch, was man tun kann, um diesen Schmerz zu manipulieren. Weil man kann ihn ja von innen und von außen manipulieren. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, über die Erwartungshaltung, die wir haben, auch durch den Stress. Weil man sich ja wirklich wie so diese Tore vorstellen muss. Und wenn ich stressresistent bin, dann sind diese Tore im Rückenmark auch wie so Bodyguards, die stärker und muskulöser sind. Wenn ich aber stressempfindlich bin, dann sind diese Scharnieren dieser Tore sehr, sehr leicht davonzutreten und dann kann der Schmerz stärker aufsteigen. Und das Gleiche gilt auch für außen, kann ich es auch manipulieren, zum Beispiel durch Akupunktur oder auch durch Opioidenmedikamente, die genau an diesen Orten des Rückenmarks ansetzen.
Aber Sie haben schon gesagt, also das geht alles nur innerhalb eines gewissen Rahmens und ansonsten muss man einfach irgendwie klarkommen mit vielen Schmerzen über Wochen und Monate und Jahre. Man will gleichzeitig den anderen wahrscheinlich nicht zur Last fallen und die anderen nicht dauernd nerven. Was fanden Sie am schwierigsten bei dem Handling überhaupt in Ihrem Leben?
Ich glaube, einerseits den Mittelwert zu finden zwischen zu viel zu teilen und anderen zur Last zu werden, aber auch andersherum so eine Maske zu tragen, wo man sagt, ich kann alles alleine, ich brauche keine Hilfe. Tue ich andere Leute einbeziehen, tue ich sie nicht einbeziehen? Das war, glaube ich, eine große Herausforderung für mich. Ich glaube, eine andere große Herausforderung war für mich wirklich der Umgang mit der Ungewissheit. Also die Ungewissheit, wie lange die Schmerzen auch andauern würden. Wenn man seine Menstruation hat oder wenn man sich irgendwas verstaucht hat, dann weiß man ja, dass das auf eine begrenzte Dauer wehtun wird. Das Wissen, dass die Schmerzen vielleicht länger andauern werden, auch unbegrenzt andauern werden, das war für mich sehr, sehr schwierig auszuhalten, glaube ich.
Und das drüber sprechen, war das hilfreich? Also Sie mussten ein Maß finden, aber Sie haben sich ja sicher auch mitgeteilt und auch mal gejammert.
Also ich muss sagen, dass ich mit der Zeit immer mehr und mehr Freunden auch anvertraut habe, wie es mir geht und wie es mir wirklich geht, auch das Ausmaß der Schmerzen. Und ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Vielmehr auch ganz andere Seiten von Menschen erkannt, die ich vorher nicht kannte. Also die liebevolle, empathischen Seiten, die Unterstützung, die ich bekommen habe. Und das hat mir ganz viel bedeutet und mir auch ganz viel geholfen. Ich glaube, häufig ist die Angst, dass Leute dann das nicht verstehen, so groß, dass wir es nicht mit anderen teilen. Und ich glaube, da würde ich schon chronischen Schmerzpatienten auch empfehlen, mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
Sie haben dann auch, es klang vorher schon kurz an, ein Buch geschrieben über dieses Thema, der Schmerz und seine Komplizen. Was hat Sie dazu bewogen? War das auch ein Stück schmerzlindernde Kommunikation sozusagen?
Also mit der Zeit kam es dazu, aber eigentlich fing es so an, dass mein Vater zu mir sagte irgendwann, nicht nur musst du die organischen Ursachen für den Schmerz abklären lassen, und das ist auch wichtig und es kann ja auch sein, dass es etwas Organisches sein, aber jede Erkrankung, jedes Symptom kommt auch mit seiner eigenen Botschaft für den Körper. Und du musst überlegen, was die Botschaft deines Körpers ist. Ist es eine Botschaft der Überforderung oder was für eine Botschaft ist es? Und dann hat er mir vorgeschlagen, ich solle einen Brief an mein Organ schreiben. Wohingegen ich ihm gesagt habe, dass so eine Psychomethode eher für seine Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis angemessen sei, aber nicht für mich. Und dann haben wir darüber gelacht und haben das auch bei dem gelassen und nie wieder darüber gesprochen. Und dann ein paar Monate später war ich bei meiner Großmutter zu Besuch, und mein Großvater war ja auch Psychiater und auch Neurologe. Und sie hat mir vergewissert, zu seinen Lebzeiten hätte er mir bestimmt ans Herz gelegt, einen Brief an mein Organ zu schreiben und mit meinen Schmerzen zu kommunizieren. Ja gut, und jetzt hatte ich das zum zweiten Mal in ein paar Monaten gehört, und dann habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, warum sprechen die alle davon? Ist das jetzt die neue Perseschkian-Psychomethode? Ja, und dann hat sie mir unten sein altes Arbeitszimmer gezeigt, wo seine Arbeitsmaterialien waren, und da habe ich einen Ordner gefunden, einen alten Ordner, wo Dutzend seiner alten Patienten Briefe an ihren Brustkrebs, an die Kopfschmerzen, an die Rückenschmerzen verfasst hatten. Manche waren witzig, manche waren sauer, manche waren frustriert, und doch hatten sie alle eine Sache gemeinsam. Sie waren trotz ihrer Schmerzen und ihrer Lebensbeeinträchtigung für eine Sache, mindestens eine Sache, auch dankbar.
Und dann haben Sie tatsächlich auch so einen Brief an Ihre Schmerzen geschrieben. Wie haben Sie diesen Brief geschrieben? Was haben Sie den Schmerzen erzählt?
Genau, also nachdem ich gesehen habe, dass viele seiner Patienten diese Briefe verfasst hatten und wie gesagt alle eine dankbare Komponente hatten, habe ich mich natürlich gewundert und auch gefragt, ob ich das vielleicht auch selbst machen könnte. Und beim weiteren Durchstöbern habe ich gesehen, dass mein Großvater eine Vorlage konzipiert hatte, wie man einen Brief schreibt. Und ich fand sehr spannend, dass er drei Adressaten hatte, also den Kopf für den Intellekt, den Bauch für die Gefühls- und Emotions- und Angstwelt und die Füße für die Handlungsfähigkeit. Weil alle drei in Krankheiten, vor allem chronischen Krankheiten, immer beeinträchtigt werden. Und dann habe ich mir vorgenommen, selbst so einen Brief zu schreiben, und muss auch zugeben, ich fand das gar nicht so einfach. Ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich meiner Großmutter und meinem Vater zeigen wollte, dass es nicht funktioniert, und habe es dann aber gemacht und habe auch angefangen. Und ich glaube, das Ziel dieses Briefes ist ja auch nicht dann, dass die Schmerzen damit verschwinden, sondern einfach, dass man auch einen Schritt zurücknehmen kann von einer Krankheit, die einen ja fast beherrscht, einen Schritt zurückzunehmen und zu analysieren, was auch für positive Dinge daraus gekommen sind, also was man auch gelernt hat und was man vielleicht umsetzen kann. Also das viel neutraler auch zu betrachten und zu reflektieren. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich habe dann angefangen, ich habe bestimmt 5-mal umgeschrieben, und hin und wieder habe ich was gelöscht und was hinzugefügt. Und über Monate habe ich an diesem Brief geschrieben.
Was hatte der für einen Tonfall? Sie haben vorhin gesagt, die Briefe, die Sie gelesen haben, die waren manchmal lustig, die waren wütend, die waren traurig oder beklommen. Wie war es bei Ihnen?
Also ich habe gemerkt, es gab schon viele Dinge, für die ich sehr dankbar war. Aber andersherum, es kam auch immer auf den Tag drauf an. Wenn ich an einem Tag geschrieben habe, an dem ich sehr viel Schmerzen hatte, dann war der Ton wesentlich aggressiver als an Tagen, an denen es mir viel besser ging. Ja, also es war sehr unterschiedlich.
Haben Sie auch was gefunden, wofür Sie dankbar waren?
Ja, also ich würde behaupten, dass der Schmerz wirklich wie eine Bremse war. Also ich hatte bestimmt vorher schon jahrelang so Signale meines Körpers bekommen, dass das Tempo meines Lebens zu hoch und zu schnell war. Das piepende Licht des Autos ist dann irgendwann auch ausgegangen, und dann gab es nicht mehr das piepende Licht, was man einfach übersehen konnte und ignorieren konnte, sondern man musste sich jetzt damit auch befassen. Und das hat mir sehr geholfen zu überlegen, dass das Tempo meines Lebens auch einfach zu hoch ist und dass ich daran arbeiten muss und vielleicht das anders umsetzen muss.
Und dann ist man vom Körperlichen auf einmal bei der Psyche oder beim Emotionalen. Was konnte Ihnen da Ihr Großvater weiterhelfen?
Genau, mein Großvater hatte ja die Methode der positiven Psychotherapie ins Leben gebracht. Und das ist ja eine verhaltenspsychotherapeutische Methode, aber auch nicht nur für kranke Menschen, sondern für jedermann. Und die hat ja einen ganz anderen Blickwinkel auf den Menschen. Also die ist jetzt nicht konträr zur Schulmedizin, sondern eher so als Add-on, also als zusätzlich dazu. Weil man in der Schulmedizin sagt man ja immer, man ist entweder schwanger oder man ist nicht schwanger. Und in der positiven Psychotherapie würde man behaupten, man hat die Fähigkeiten, krank zu werden, aber auch die Fähigkeiten, gesund zu sein. Und das hat mir natürlich sehr geholfen, auch nochmal den Blickwinkel zu verändern und zu sehen, okay, also Dinge auch zu hinterfragen, warum habe ich einen bestimmten Leistungsdruck, warum habe ich diese Leistungsanforderungen auch an mich selbst, warum habe ich diese hohen Leistungsanforderungen. Und da bietet die Psychotherapie, die positive Psychotherapie auch viele Ansätze, dass man auch in seiner Kindheit schaut und viel auch so Selbstreflexion dazu beitragen kann.
Haben Sie dann am Ende Ihr Leben auf eine Art umgestellt, die dann auch wiederum den Schmerz hat überflüssig werden lassen? Ich weiß es nicht.
Ja und nein. Also ich habe mit Sicherheit Dinge umgestellt. Ich muss aber auch zugeben, ich hatte natürlich das Glück, dass nachdem ich die Diagnose des Dunbar-Syndroms bekommen hatte, dieser seltenen Erkrankung, ich ja auch dann relativ zeitnah operiert worden bin und sich dadurch natürlich auch die Schmerzen sehr, sehr verbessert hatten. Und ich glaube, die Schmerzen und die Ursache der Schmerzen war ja dann weg, aber die Komplizen waren noch da.
Komplizen, wichtiges Stichwort, der Schmerz kommt nicht alleine, er bringt diverse Komplizen mit und die können, Frau Peseschkern, schlimmer sein als der Schmerz an sich.
Ja genau, also wenn man einen Schmerzpatienten fragt, was ist das Schlimmste an der Erkrankung, würde nicht wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch viele meiner Freunde, die auch an chronischen Schmerzen leiden, behaupten, dass es gar nicht der Schmerz selbst ist, sondern die Begleiterscheinungen, diese Komplizen, die der Schmerz mit sich bringt.
Nämlich?
Ja, er bringt die Angst, das Schmerzgedächtnis, die Ungewissheit, die Schlaflosigkeit, der Stress, die Gesellschaft, er bringt sie alle mit.
Wollen wir einen rausgreifen von diesen Komplizen und Sie erklären uns, was der macht und wie man ihm gewachsen sein könnte?
Gerne, vielleicht bietet sich da am besten die Angst und das Schmerzgedächtnis. Also Angst kennt ja jeder, aber viele chronische Schmerzpatienten haben vermehrt Angst. Also ich habe auch in meinem eigenen Leben gemerkt, dass ich vermehrt Angst habe, obwohl ich eigentlich von Natur aus nicht so eine ängstliche Persönlichkeit habe. Und viele chronische Patienten leiden auch an Angststörungen. Und das war eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe und dann in der Uni letztendlich eine Antwort dazu gefunden habe. Es ist nämlich ganz spannend. Im Gehirn ist es so, dass wir, wenn wir über das Thema Angst sprechen, zwei Hauptdarsteller haben. Einmal die Amygdala, das Angstzentrum, und der frontale Kortex, der präfrontale Kortex, unsere Kontrollzentrale. Man kann sich so vorstellen wie so zwei Freunde. Der erste, also die Amygdala, ist impulsiv und blitzschnell. Das heißt, wenn sie einen Bär sieht oder irgendwas in Menschenmasse, etwas, was ihr Angst bereitet, schaltet sie ihre Sirenen an. Sofort. Sie fragt auch keine Fragen, sie schaltet sie ein. Und der präfrontale Kortex, unsere Kontrollzentrale, der schaut dann, unser rationales Denken. Gab es wirklich einen Einbruch oder nicht? Und wenn nicht, wenn er nicht stattgefunden hat, werden die Sirenen der Amygdala wieder runterreguliert. Das System ist super und die Kommunikation, wenn sie vorhanden ist, passt perfekt. Das einzige Problem ist, dass bei chronischen Schmerzpatienten sowie bei Angstpatienten diese Kommunikation immer reduziert wird mit der Zeit. Und die Verknüpfung zwischen dem präfrontalen Kortex, also unserem rationalen Denken, und der Amygdala wird immer weniger und weniger. Das heißt, die Amygdala, die schaltet ihre Sirenen an, aber der präfrontale Kortex schaltet sie nicht aus.
Das heißt, man wird die Angst einfach nicht mehr los. Was haben Sie getan, um die Amygdala zu überlisten oder wieder in ihre Schranken zu weisen?
Also es ist sehr schwierig. Ich würde behaupten, man schafft es nie ganz, aber bestimmte Teile sind einfach, dass man weiß, was dem Körper gut tut und was nicht. Ich habe gemerkt, dass das Essen mit Freunden reduziertes Schmerzempfinden mit sich bringt, weil ich auch einfach abgelenkt bin. Also nach dem Thema Gate-Control-Theorie, die Einstellung war ganz anders. Bestimmte Essen, wo ich auch wusste, okay, darauf habe ich Lust, das hat ein bisschen geholfen. Und das andere war auch eine aktive Konfrontation durch Psychotherapie. Also ich habe dann auch irgendwann eine Psychotherapeutin gefunden und auch mit ihr dann darüber gesprochen und versucht, den Schmerz nochmal anders zu koppeln.
Hier ist SWR 2 Tandem mit Samira Peseschkern, Medizinstudentin aus Kassel und unfreiwillige Fachfrau für chronische Schmerzen. Wir haben darüber gesprochen. Ihr Großvater wurde auch schon mehrfach erwähnt, Professor Nosrat Peseschkern, gebürtig aus dem Iran, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Begründer der positiven Psychotherapie. 2010 ist er verstorben, das heißt, Sie haben ihn als Kind noch miterlebt. Wie wichtig war er für Sie, auch mit seinem Wissen?
Ja, also wir hatten wirklich das Glück, dass die drei Straßen von uns entfernt gelebt haben, sodass wir auch viel Kontakt zu ihnen hatten und sehr, sehr intensiven Kontakt. Wir haben sie wöchentlich auch gesehen und dadurch viel genießen dürfen. Und auch in unserer Kindheit hat er ja viele Bücher schon geschrieben und Lesungen gegeben und Veranstaltungen und Vorträge gehalten, sodass wir häufig auch ein Teil von seinem Leben sein durften, auch seine beruflichen Tätigkeiten. Und das hat natürlich mich sehr auch beeinflusst. Ich glaube auch unsere ganze Familie, da wo ja auch viele dann auch in die Psychiatrie gewandert sind, ja, hat mit Sicherheit sehr, sehr viel auch durch meinen Großvater zu tun.
War das auch manchmal eine Last, so dieses familiäre Erbe auch für Sie, dass man jetzt in diese Richtung gehen muss?
Also ich glaube, es kommt einfach viel die Frage immer auf, was möchtest du später für einen Facharzt machen? Bestimmt die Psychiatrie oder nicht? Aber an sich war es auch einfach schön, so mit diesem familiären Hintergrund aufzuwachsen, weil man sehr ganzheitlich aufgewachsen ist. Also dass man sowohl das Medizinische hatte, aber auch sehr gut der Umgang so mit Krankheit oder auch der Umgang mit Konflikten oder so war sehr harmonisch. Das war schon sehr, sehr schön.
Was hat Sie dann zur Medizin gebracht? Also ab wann wussten Sie, dass Sie auch diesen Weg einschlagen werden?
Also ich fand schon immer in der Schule sehr, sehr faszinierend, wie der menschliche Körper einfach funktioniert. Auch heute noch, gerade wenn ich jetzt so über den Schmerz auch die Dinge gelernt habe, was im Gehirn passiert, das fasziniert mich total. Und dann hat es auch einfach gepasst. Also ich habe es geliebt, mit Menschen zusammen, oder ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich finde es toll, dass man auch Menschen helfen kann. Und ich glaube, die letzte Entscheidung, dann wirklich Medizin zu studieren, kam dann, als ich ein freiwilliges soziales Jahr in Äthiopien gemacht habe und auch gesehen habe, wie wichtig die Medizin sein kann und wie auch manchmal wie schade es ist, dass je nachdem, wo man aufwächst und der Bezug und das Umfeld natürlich auch dann relativ klar gibt, ob man Zugang zu medizinischen Krankenhäusern hat oder auch nicht.
Was haben Sie da erlebt in Äthiopien?
Also ich hatte das freiwillige soziale Jahr in der Schule gemacht, aber ich fand es schon auch interessant zu sehen, wie in der Hauptstadt unglaublich viele Kliniken waren, aber dann, wenn man 30, 40 Minuten außerhalb war, kaum eine Klinik mehr zu finden war und wie die Menschen auch einfach gar keinen Zugang hatten, um, wenn sie auch Probleme hatten, überhaupt ein Krankenhaus zu finden.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie durch Ihren Großvater auch in der Familie so einen ganzheitlichen Blick gewonnen haben auf Gesundheit und Medizin. Aber gleichzeitig waren Sie trotzdem, als diese Idee kam mit dem Brief an den Schmerz, erstmal irritiert oder haben das abgetan. Wie hat dann Ihre Auseinandersetzung mit chronischen Schmerzen Ihren Blick auf die Medizin verändert und Ihren persönlichen Zugang?
Also ich glaube, der Grund, warum ich auch so immer reagiert habe, wenn Leute mich gefragt haben, ist, weil bei Bauchschmerzen, muss man ja auch einfach so sagen, mehr als die Hälfte der Bauchschmerzen ja auch funktioneller Art sind. Also funktional im Sinne von, dass man Bauchschmerzen hat, aber sie keine medizinische richtige Ursache dafür haben. Das heißt, immer wenn ich gesagt habe, ich habe Bauchschmerzen, auch am Anfang hat immer jeder gesagt, ja, das ist bestimmt der Stress oder so. Und auch mit der Zeit, immer wenn Ärzte dann vorgeschlagen haben, dass es vielleicht psychosomatisch ist oder auch mein Vater, dann ist die Reaktion von mir sowie auch von allen Patienten immer im Krankenhaus die gleiche. Das kann nicht psychosomatisch sein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Weil man immer die Angst hat, dass wenn man einmal gestempelt wird als psychisch oder psychosomatisch, dass es heißt, dass man sich das selbst angetan hat. Und ich glaube, ich habe in Bezug auf chronische Schmerzen sehr, sehr viel gelernt. Also einmal so das Ganzheitliche, wie die Psyche, auch wenn es eine organische Ursache hat, immer in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das sieht man ja auch bei den Komplizen, weil die Komplizen sind am Ende des Tages alle emotional. Man kann weder die Angst, das Schmerzgedächtnis, die Ungewissheit, die kann man alle nicht medikamentös behandeln. Letztendlich muss man sie auf eine andere Art und Weise behandeln. Und wenn man auch die Schmerzen nicht selbst wegkriegen kann, das ist der Teil, wo der Patient auch was selbst machen kann. Weil da kann man an den Komplizen halt was tun. Man kann an seiner Einstellung, man kann durch Konfrontation und auch durch therapeutische Methoden an diesen Komplizen die ein bisschen lindern.
Wie hat Sie denn am Ende die Schmerzerfahrung geprägt? Inwiefern leben Sie heute anders als davor?
Also ich glaube, das Thema von chronischen Schmerzen ist einfach riesig und wir wissen so wenig. Also wenn man sich zum Beispiel die Definition anschaut, was sind chronische Schmerzen? Ich wusste gar nichts davon. Ich wusste weder, dass so viele Menschen an chronischen Schmerzen leiden, auch so viele junge Menschen. Chronische Erkrankungen sind ja auch Diabetes, Bluthochdruck, MS, Parkinson, alles sind ja chronische Erkrankungen. Und dass es so viele gibt, das ist echt verblüffend. Und wie das Leben eines Menschen auch wirklich um 180 Grad umdreht, das war mir echt unbekannt. Ja, wie lebe ich jetzt damit? Ich lebe damit, dass ich zum Glück ja eine Lösung gefunden habe. Ich bin einer der Seltenen. Ich denke, meine Erkrankung hätte ja keine chronische Erkrankung sein sollen. Nur wurde erst spät entdeckt, weil sie so selten ist. Und ich hatte dadurch natürlich sehr viel Glück, aber ich glaube, ich habe einfach viel mehr Dankbarkeit jetzt. Es gibt ein ganz schönes Zitat, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, wo es heißt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und da sagt Arthur Schopenhauer, 9/10 unseres Glücks beruhen auf der Gesundheit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, was auch viele von uns in unserem Leben auch mit begleitet. Und wenn wir auch selbst keine Schmerzen haben, kennt jeder jemanden, der Schmerzen auch hat. Also entweder ein Angehöriger, also entweder man erleidet es am eigenen Leibe oder als Angehöriger und Zuschauer.
Haben Sie Ihr Leben denn dann entschleunigt oder entlastet, wenn Sie sagen, am Anfang sind Sie irgendwann drauf gekommen, dass es zu schnell oder zu viel war?
Teils, also ich versuche es. Ich bin jetzt kein Spezialist da drin. Ich habe Tendenzen, immer das Tempo zu erhöhen, wenn es mal ruhig ist. Also ich arbeite noch daran. Mein Körper gibt mir natürlich jetzt auch mehr Signale, wenn es zu schnell ist. Und ich glaube, wir haben häufig ja auch, dass wir kleine, ruhige Zeichen, leise Signale haben, die wir aber einfach übersehen. Also dieses piepende Geräusch des Autos, dass der Tank aufgefüllt werden muss, die haben wir häufig, nur wir übersehen sie, bis es dann irgendwann klopft und man die Mitbewohner nicht mehr rausschmeißen kann. Und ich glaube, daran versuche ich einfach, dass ich frühzeitiger diese leisen Signale auch erkenne.
Und beruflich, wo soll es jetzt hingehen?
Jetzt bin ich noch im letzten Jahr des Medizinstudiums. Das heißt, danach folgt erstmal das praktische Jahr und dann ist die Frage des Facharztes, ob man dann doch in die Richtung der Familie dann geht oder zurzeit treibt es mich tendenzmäßig eher in die Kinderheilkunde, die ich ganz spannend finde, aber es bleibt noch offen.
Dann alles Gute bei der Entscheidungsfindung und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Danke Ihnen. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema auch sprechen durften.
SWR2 Tandem mit Samira Peseschkian. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann. Und ich sage auch nochmal den Titel Ihres Buchs, das heißt Der Schmerz und seine Komplizen von Samira Peseschkian. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.